Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 263. Hallo Matze.
Hey Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Was hast du heute als Highlight?
Eine Überraschung, es ist ein Videospiel, Stellar Blade für die PlayStation 5.
Oh, da bin ich sehr gespannt, weil davon habe ich schon viele Videos auf YouTube gesehen, viele Eindrücke. Mein Thema ist so ein bisschen Google KI, Gemini, gibt's Neuigkeiten davon. Und ganz kurz zu Beginn möchte ich ein kleines Service-Announcement machen, das sich vor allem an die Leute richtet, die sich momentan uns anhören auf LoRa München. Ihr wisst vielleicht gar nicht, dass es uns auch als Podcast gibt oder ihr wisst nicht, wo man den Podcast bekommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war tatsächlich ein bisschen nachlässig. Amazon und Audible haben nämlich auch Podcasts und mir ist aufgefallen, man kann uns bei Amazon Music und Audible gar nicht hören. Und jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, wenn ihr das hier jetzt hört und ihr wollt uns gerne auf Audible oder Amazon Music auch anhören, dann könnt ihr das jetzt tun. Warum lehne ich mich da aus dem Fenster? Wir zeichnen heute auf am 26.06. und ich habe heute den Antrag gestellt. Es hieß, es kommt noch eine Mail mit einer Bestätigung, dass wir aufgenommen sind und die Mail ist bisher noch nicht gekommen. Aber ich hoffe, dass wir das bis nächste Woche Freitag, wenn ihr das Ganze hier hört, dann schon soweit erledigt haben. Also, alles für die Fans. Wir wollen es euch so leicht machen wie möglich, dass ihr uns hören könnt. Und dann gehen wir von hier aus weiter zu Stellar Blade. Wie soll ich sagen? Es wirkt wie ein sehr, sehr freizügiges Computerspiel irgendwie. Ich bin gespannt, Matze.
Richtig. Danke erstmal von meiner Seite aus nochmal für die Mühe, dass wir jetzt bei Audible und Amazon sind. Was das Thema Stellar Blade betrifft, hast du es gerade sehr gut eingeleitet, weil ich hatte dieses Spiel total ignoriert, weil ich es als stumpfe Fleischbeschau abgetan habe. Also ich habe die ersten Trailer und Videos gesehen und dachte mir, was soll denn das für ein provokanter, billiger Sexismus sein mit dem typischen Japano-Spielprinzip, eine leicht bekleidete Hexi, sexy Domina prügelt irgendwie Monster platt. Das habe ich schon bei 3 Bayonetta-Teilen gesehen. Also das gibt es schon. Und auch teilweise bei den weiblichen Charakteren von Devil May Cry. Und genau in die Scherbe schlägt. Das ist ein Schwertkampfspiel mit Schießen auch noch dabei. Also ein Action-Hack-and-Slay-Slash-Ballerspiel. Und die Parallelen zu einem Bayonetta sind nicht wirklich weit hergeholt. Weil Bayonetta ist, man spielt eine Hexe, die auch eine sexy Brille hat, lange dunkle Haare irgendwie und High Heels irgendwie anhat und enge Kleidung hat und ich sag das jetzt mal überspitzt, in der Pubertät sehr gut weggekommen ist. Heißt, gute Proportionen hat für Frauen. Und Stellar Blade, echt, das Spiel hat es nicht nötig. Das Spiel hat es nicht nötig, so einen plumpen Sexismus zu machen. Es gibt ja Spiele, die verkaufen über Gewalt. Es gibt Spiele, die verkaufen über Sexismus. Es gibt Spiele, die verkaufen über andere provokante Themen. Aber Stellar Blade hat nicht nötig, weil es einfach ein cooles Spiel ist. Um was geht's? Es geht um ein postapokalyptisches Szenario. Die Menschheit hat mal wieder den Krieg gegen irgendwelche monströsen Kreaturen verloren. Und sie versuchen wieder, ihr verlorenes Zuhause zurückzugewinnen. Und Eve, so heißt die Hauptcharakterin, und ihr Trupp, die werden aus der Kolonie eingesetzt, um gegen die Natiba, so heißen die, auf der Erde zu kämpfen. Die werden mit so Rescue-Pods irgendwie von einem Weltraumschiff abgeschossen, kommen auf die Erde, dann kommt schon die erste Schlacht, da spielst du das Tutorial, geht schon ordentlich zur Sache, sieht richtig krass aus. Und ihr ganzes Team wird umgebracht und eigentlich ihr ganzes Team wird umgebracht. Und sie muss sich dann quasi alleine durchkämpfen. Sie hat dann so einen Sidekick. Das ist ein tatsächlicher Mensch. Der ist so ein bisschen der Technik-Freak, der ihr ganzes Equipment so ein bisschen baut. Das Equipment baut ein junges Mädel, die dann auch ihr Sidekick ist. Und Kontakt hat sie zu denen, indem die als Drohne mitfliegen. Das sind dann so Drohnen, die können dann auch mitkämpfen und schießen und die Umgebung scannen irgendwie, damit sie dann Sachen rausfinden kann und geheime Zugänge etc. Ja, und am Anfang ist das Spiel ziemlich linear. Und da hat es mir gleich sehr gut gefallen, weil ich mir dachte, oh, endlich mal nicht irgendwie krass Open World und 15, man kennt es von Ubisoft, Türme erobern und weiß der Geier was. Das fand ich so angenehm und dazu sieht das Ganze echt geil aus, also wie man es kennt.
Jetzt abgesehen vom Charakter, du meinst die Umgebung.
Ja, ich hatte jetzt nicht den Charakter gemeint, so stumpf bin ich nicht unterwegs. Es sind kaputte Städte, Wolkenkratzer, die schon von der Natur zurückerobert sind. Es sind Wüstenlevels und Unterwasserkanäle überflutet. Also der Charakter kann schwimmen, springen, sich schwingen an diversen Dingen. Jetzt komme ich doch nochmal zum Sexismus-Thema. Also sie hat einen sehr engen Nanosuit an und es gibt dann auch noch andere Kostüme, die man kaufen kann. Und diese Kostüme, echt, das sind Dessous.
Ich habe gestern Abend, glaube ich, oder heute in der Mittagspause ein YouTube-Short gesehen, wo einfach nur verschiedene Outfits von Stellar Blade durchgelaufen sind mit Namen. Und es gab aus 15 Outfits oder sowas, gab es 2 Stück, die ich gesagt habe, das wäre so angemessen tagsüber beim Spring Break. Das ist so, das waren so die harmlosesten Kostüme. Das andere waren alles Dessous.
Es sind halt wirklich so so ganz kurze Röcke, dann eng ausgeschnittene Badeanzüge, ein Skin-Suit, der ist tatsächlich mein Favorit, was den Sexismus betrifft. Der sieht wirklich aus, als ob sie nackt wäre. Dieses Suit, jetzt habe ich ein Problem hier, der ist so eng ansitzend und hautfarben, dass man wirklich denkt und auch jede Falte erkennt. Und ich möchte jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Du siehst wirklich Abdrücke halt und denkst, ja, das muss doch nicht sein. Vor allem, dazu kommt, keine Kriegerin würde so in den Kampf ziehen, weil sie dadurch anfälliger wäre für Verletzungen, weil sie nicht in 12 Zentimeter hohen High Heels kämpfen könnte und einfach auch mit ihrer ganzen Anatomie Schwierigkeiten hätte. Und dazu kommt, wenn du die Pause-Taste drückst, um ins Menü zu kommen, zoomt die Kamera auf ein alter Ego von ihr zu mit akkurater Animation ihrer Oberweite. Das sind halt so Sachen, wo du denkst, man muss eigentlich drüber lachen, aber irgendwie muss man es auch kritisch daraus stellen, weil irgendwie ist es einfach unnötig. Egal.
Also tatsächlich, Stellar Blade, die ist mit den Drohnen, habe ich schon gesehen, weil sich irgendein YouTuber in einem Short gewundert hat, dass quasi die eine Drohne bei ihrem Haar sitzt und wenn du die aktivierst, die quasi von ihrem Kopf vorgeflogen kommt. Das heißt, das hatte ich schon mal gesehen mit den Drohnen. Und ansonsten habe ich, also in meinem, krieg ja auch immer Gaming-Videos von allen möglichen Geschichten reingespielt, aufgrund des Algorithmus, der mir das empfiehlt. Und da ist Stellar Blade auch viel dabei. Und bis du das jetzt erzählt hast, also ich habe ja schon auch einige Spiele gesehen, die ich nicht selber gespielt habe, aber von Stellar Blade, ich kenne diesen Charakter, also ich aus jeder Perspektive, in dem Level bückt sie sich und man kriecht irgendwie durch und wenn man die Kamera dann so hindreht, kann man ihr unter den Rock gucken und so an der Position kann man ihr in den Ausschnitt gucken. Davon habe ich schon etliche Videos vorgeschlagen bekommen, aber warum es in dem Spiel geht, ich habe noch keine einzige Spielszene gesehen, wo es irgendwie zur Sache geht. Ich habe immer bloß gesehen, wie die Kamera so gedreht wird, dass man irgendwie möglichst sieht.
Es ist ein Souls-like-Spiel und bei Souls-like bin ich ja normalerweise raus. Souls-like bedeutet, du stirbst an einer Stelle und verlierst quasi alles, was du bis dahin gewonnen hast und wirst an den letzten Checkpoint zurückgesetzt und musst quasi wieder alles machen. Wenn du auch in eine Speicherstation gehst und dich auf deine Gesundheit auflädst, komplett, erscheinen auch wieder alle Gegner, die du schon platt gemacht hast. Ich finde das normalerweise furchtbar demotivierend, weil was ich geschafft habe, habe ich geschafft und nervt mich, aber es ist ein Souls-like Light. Also wirklich echt okay. Es ist auch vom Schwierigkeitsgrad wirklich spielbar. Manche Endgegner waren schon ein bisschen knackig, aber trotzdem alles schaffbar, weil sonst bin ich da auch raus. Ich mag keine zu schweren Spiele. Und das Combo- und Auflevel-Kampfsystem ist sensationell gut. Also es macht wirklich Bock, ihr Fähigkeiten beizubringen, deine ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die du hast, hochzuleveln. Du kriegst dann verschiedene Gegenstände auch, die du brauchst, um das zu tun. Du kannst dann eben an den Auflevelstationen da auch dein Equipment schrauben lassen, die Drohne verbessern, dass sie dann irgendwie Raketen abfeuern kann, dann irgendwie Homing-Laser und was
weiß ich. Geht das alles verloren, wenn du stirbst?
Nein. Das, was du mal erreicht hast, das nicht. Nur quasi die vom letzten Checkpoint aufgesammelten Items zum Aufleveln, die verlierst du. Aber du kannst sie wieder einsammeln. Sie liegen noch da. Du kannst noch hinlaufen und sie einsammeln. Das ist halt das Souls-Spielprinzip. Und jetzt abseits von dem ganzen Souls-like und auch dem Sexismus, den ich jetzt angesprochen habe. Es ist echt ein richtig cooles Spiel und es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Die Story ist cool erzählt. Eve ist sympathisch. Es wird dann auch open-worldig. Also nachdem es am Anfang relativ linear ist, dachte ich mir, das geht so weiter wie Devil May Cry und eigentlich Bayonetta. Es wird aber dann open-worldig. Das heißt, man kann dann Missionen annehmen, die man in Städten bekommt. So ein bisschen einen leichten Action-RPG-Touch. Die kann man dann erfüllen, muss sie aber nicht erfüllen. Man ist also nicht gezwungen, alles zu machen. Man kann dann zwischen den einzelnen großen Welten hin und her reisen und es ist alles übersichtlich. Und es hat ich habe viel Zeit investiert, würde ich sagen, aber es hat eine angenehme Spielzeit, so um die 25 bis 30 Stunden. Ich habe jetzt nicht alles gemacht und das fand ich okay. Also es ist jetzt kein so ein Mammut Assassin's Creed oder Witcher oder Cyberpunk Ding, sondern es hört genau auf, wenn ich mir dachte, okay, jetzt ist es okay und es sieht hammergeil aus und dazu kommt noch, das Studio, das das gemacht hat, Shift Up, ist ein koreanisches Studio. Ich kannte die nicht. Die haben irgendwie vorher ein Handy-Game gemacht, haben im April 2019 ein unbekanntes Spiel angekündigt. Das hieß Project Eve für PlayStation 4, Windows und Xbox One damals noch, also für die alten Plattformen. Und dann wurde es irgendwie im PlayStation Showcase 2021, also kurz nach PlayStation 5 Release, verkündet, dass es für PlayStation 5 kommt. Sony hat sich das als Exklusivtitel gesucht, ist quasi ein exklusives PlayStation-Spiel und ich muss sagen, für mich eines der besten Action-Spiele der letzten 5 Jahre. Da lehne ich mich bald aus dem Fenster, aber kann man wirklich sagen. Und ich wurde auch aufmerksam, weil mir ein Bekannter davon erzählt hat, spiel es unbedingt. Und dann habe ich einen Test gelesen in meiner geliebten M-Games, das ist mein absolutes Lieblingsmagazin, und dachte mir, ey, wenn die M-Games 89% Spielspaß gibt, dann muss dem mal eine Chance geben. Und ich habe es nicht bereut und ich kann jedem nur raten, gebt euch Stellar Blade, es ist wirklich jeden Cent wert und es ist ein richtig, richtig cooles Spiel.
Du meinst jedem PlayStation-Spieler.
Was habe ich gerade gesagt?
Jedem.
Ja.
dann ja, für mich ist es ja
schade, wenn man keine PlayStation
hat. Ich bin jetzt raus. Ich habe jetzt gerade mir irgendwie hier.
Ja.
Ja. Naja.
Das ist okay. Gut. Naja, auf jeden Fall klare Kauf- und Spielempfehlung.
Alles klar. Lass uns über Alexa sprechen.
Oha.
Wir haben ja unterschiedliche Meinungen. Ich glaube ja, dass Alexa immer dümmer wird, also dass die immer weniger versteht und dass ich immer öfter das Gleiche sagen muss, bis sie es dann mal versteht und dass auch die Antworten immer schlechter werden, gefühlt. Mag dran liegen, dass ich meine Hardware auch nicht ausbessere und Amazon mich dadurch, meine Verschwörungstheorie ist ja, Amazon möchte mich dazu bewegen, immer wieder auch neue Hardware zu kaufen, damit es dann gefühlt wieder besser wird, was eigentlich Schwachsinn ist, weil es ja auf dem Server verarbeitet wird. Aber es soll jetzt die Mega-KI Alexa kommen. Also, dass du quasi so richtig schöne auf einem Level von Gemini und ChatGPT wirklich dich mit dem Ding unterhalten kannst. Dass die einen Charakter entwickelt, dass die sich eine Meinung bildet und auch wirklich eine Meinung vertritt und sowas in der Richtung. Aber das wird wohl kostenpflichtig. Also es wird wohl Alexa Plus geben, wo du dann pro Monat etwas bezahlen musst, damit du nicht mehr die dumme Alexa hast, sondern damit du dann eine Alexa hast, die jetzt endlich so funktioniert, wie ich es gerne vor 5 Jahren schon gehabt hätte, als ich mir die erste gekauft habe oder wann auch immer ich mir die erste gekauft habe. Also wir kommen jetzt irgendwann dahin, wo die Dinger eigentlich schon sein sollten, seit dem ersten Siri oder sowas. Aber ja, wie gesagt, jetzt kostet es halt dann extra. Wann das kommt und was es dann kann, weiß man nicht. Ich habe in einer Quelle, die ich gefunden habe, stand drin, dass eventuell der 1.7. schon das Release-Date sein sollte oder sogar schon der 24.6. Das ist definitiv durch und zum 1.7. hätte man bestimmt auch schon was gehört, wenn es da rausgekommen wäre. Und eine andere Quelle, ich habe euch die beide verlinkt in den Shownotes auf sagwas.com. Die zweite Quelle sagt auch, dass die Leistung momentan halt einfach massiv enttäuschend ist. Also, dass das, was sie sich vorstellen, was sie verkaufen können, nicht das ist, was das System aktuell kann. Und da scheint es noch massiv Probleme zu geben. Und jetzt kommt die Preisfrage an dich, weil wir beim Thema Home Assistant off the record darüber schon gesprochen haben. Würdest du 5 € im Monat bezahlen, damit Alexa KI-Funktionen hat?
Denke ich nicht.
Okay. Konsequent.
Weil die KI-Funktionen, die sie jetzt gerade hat, außer sie würden Alexa so richtig dumm machen, dass sie gar nichts mehr kann. Aber das, was sie gerade kann, reicht mir.
Okay. Ja, weil die Thematik ist tatsächlich, ich habe ja 1-2 Geschichten, also ich habe hier zu Hause alles umgestellt auf Home Assistant. Ich benutze momentan fast überhaupt keine Sprachsteuerung mehr. Ich mache alles übers Handy. Ich habe ein uraltes iPad, also wirklich ein ganz altes iPad. Da läuft jetzt noch iOS 12 drauf, was man nicht mehr updaten kann. Und selbst das hängt bei mir jetzt einfach als Steuerzentrale drin. Und ich kann aus einer selbst gebauten Oberfläche, wo ich mir meine Widgets alle selber hinlege, kann ich halt einfach fast alles steuern, was ich im Haus habe. Das Einzige, was ich nicht steuern kann, aber das konnte ich noch nie steuern, sind die Rollläden. Weil die bei mir über Funk gehen. Und es gibt bloß einen einzigen Anbieter in Deutschland, der einen kompatiblen, zu meinen Motoren kompatiblen Funkempfänger hat für 866 MHz. Und den müsste ich separat kaufen mit einer eigenen Steuereinheit und da wehre ich mich dagegen. Deswegen sind die ganz einfach, die fahren um 9 Uhr morgens hoch, die gehen bei Sonnenuntergang runter über einen Lichtsensor, der solarbetrieben ist. Insofern, die sind größtenteils automatisiert, ich muss da nicht viel machen und wenn, habe ich eine Fernbedienung. Alles andere steuere ich aus meinem Home Assistant raus und ich finde es einfach ultra geil. Das Einzige, was mein Fehler ist, ich habe die Home Assistant Hardware gekauft und deswegen funktioniert die Spracherkennung bei mir nicht zufriedenstellend. Das Raspberry Pi Compute Modul, was bei mir drin ist, ist zu schwach, um ordentlich Spracherkennung zu machen. Und ich könnte für 5 Euro im Monat die Spracherkennung auf die Server von Home Assistant auslagern. Damit wären sie quasi, hätte ich wieder vernünftige Spracherkennung. Ich kaufe kleine Mikrofone, die habe ich auch schon zu Hause liegen. Die kann ich über USB-C überall hindengeln, wo ich will. Und dann kann ich Spracherkennung in einer vernünftigen Qualität machen, aber ich schrecke immer noch zurück vor diesen 5 Euro im Monat. Ich könnte es mal einen Monat kostenlos testen, um zu schauen, wie stark sich die Qualität ändert. Und ansonsten ist für mich wirklich der einzige Punkt aktuell, ich habe es noch nicht gelöst, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, einen WLAN-Lautsprecher einzubinden, damit ich ab und zu mal so ein Audible-Hörbuch zum Einschlafen hören kann. Das ist wirklich das. Ich lege mich ins Bett, sag Alexa, gute Nacht. Die, falls ich das nicht schon händisch gemacht habe, sperrt die Tür dann nochmal zu und spielt 20 Minuten lang ein Hörbuch.
Verstehe.
Das ist das Einzige, was ich wirklich per Sprachbefehl mit Alexa noch mache. Und ansonsten, ich persönlich vom inneren Drang her möchte eigentlich viel mehr auf Open Source Technologie gehen, also Home Assistant als Open Source Technologie. Ich weiß, dass die Sprachübersetzung von Audio in Text wird mit Whisper gemacht. Whisper benutze ich auch so normalerweise, ist auch Open Source. Ich habe bloß nicht die Rechenpower lokal, aber vieles von dem, was ich mache, wird halt wirklich einfach lokal verarbeitet auch. Das ist also auch schön. Alles, was ich über Zigbee machen kann. Das läuft bei mir jetzt alles lokal, ohne Cloud, funktioniert auch ohne Internetanschluss und so. Also das ist, ich bin sehr gespannt. Also ich bin gespannt, wann es rauskommt, ob es dann 5 Euro oder 10 Euro im Monat kostet, das Alexa Plus. Ich bin gespannt, was sie dann wirklich sagen, was du damit machen kannst und ob das dann wirklich mal was Vernünftiges ist, weil mit ChatGPT mal ein bisschen hin und her zu chatten, ist schon ganz cool, aber ich habe jetzt absolut nicht den Bedarf, mich hinzusetzen und eine längere Konversation mit ChatGPT zu führen. Also wirklich nicht.
Das habe ich auch nicht. Also ich wüsste auch nicht, wer das macht. Ich kenne auch niemanden, der das macht. Ich kenne viele Leute, die nutzen das im beruflichen Umfeld. Gerade für Content-Kreation ist das, glaube ich, schon extrem wichtig. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer sich so langweilt in seinem Privatleben, dass er das macht. Ich kenne aber auch niemanden, der sich hinsetzt und mit Alexa unterhält.
Für ja, mich da wirst du ja verrückt. Also wenn du anfängst, dich mit Alexa zu unterhalten, du wirst ja bekloppt. Ja,
für mich ist das ein Befehlsempfänger, die soll tun, was ich ihr sage. Und einfach meine Einkaufslisten führen und mein Licht anschalten oder meinen AV-Receiver steuern oder weiß der Geier was. Oder Türklingel beantworten, aber nicht. Also unterhalten tue ich mich mit meiner Familie und Freunden.
Ja, also wir werden sehen, was da kommt.
Hast du den Film The Gentleman gesehen?
Ja.
Von Guy.
Ja? Er ist einfach geil. Also der Film, ich habe den nicht gesehen, ich habe den 2 oder 3 Mal gesehen und ich habe mich jedes Mal wieder darüber gefreut und ich habe den Text hier schon gesehen und dachte mir, komisch, dass er einen so alten Film vorstellt, aber...
Ach, hast du gar nicht mitbekommen, dass es eine Serie gibt?
Nee, aber ich habe es dann, nachdem ich den Trailer angeschaut habe, von denen du da verlinkt hast, habe ich mir gedacht, ja, stopp mal, das ist doch gar nicht der Film. Und dann habe ich den Text nochmal ausführlich gelesen und dann habe ich gesehen, dass es eine Serie gibt.
Genau, es gibt eine Serie, die auch von Guy Ritchie produziert und teilweise Regie geführt wurde. The Gentleman basiert grundsätzlich auf der Geschichte des Kinofilms von 2019 und erzählt über 8 Episoden eine geil überdrehte, abgefahrene Gangstergeschichte, wo es um Drogen und die englische Unterwelt geht. Um was geht's? Ein UN-Soldat namens Edward Horniman, der erbt von seinem Vater, der verstorben ist, den Titel des Herzogs von Halstead und auch das Familienanwesen. Sein Bruder ist ein bisschen ein Durchgeknallter, der eigentlich der Erstgeborene ist, aber der kriegt das Anwesen nicht und die Titel. Und er hat irgendwie auch Schulden gemacht bei einem ganz krassen Untergrundtypen aus Liverpool oder Edinburgh, ich weiß es jetzt gar nicht. Und so geht die Geschichte los, dass er wahnsinnig viel Geld braucht und sein Bruder, der jetzt der neue Herzog von Halstead ist, hilft ihm natürlich. Dabei spielt ihm in die Karten, dass sein Vater jahrelang das Anwesen der Familie einer Gangsterfamilie zur Verfügung gestellt hat, die unter dem Grundstück eine Marihuana-Farm aufgebaut haben. Das heißt, da ist eine riesen Marihuana-Produktion drunter und damit hat der ganz viele Millionchen gemacht. Naja, und dann im Prinzip passiert in jeder Episode was. Es ist eine grundsätzlich große Geschichte zwischen der Freundschaft der Gangster-Tochter des Gangsterbosses, der im Knast sitzt, was auch ziemlich geil erzählt ist, weil der Gangsterboss sitzt zwar im Knast, aber hat da irgendwie so sein eigenes Separé mit freiem Garten irgendwie, seinem eigenen asiatischen Koch, trinkt teuersten Whisky und so, wenn die den im Knast besuchen. Also es ist echt alles so absurd überdreht. Der Bruder der Gangster-Frau ist irgendwie Preisboxer, da kommt noch ein bisschen ins Boxermilieu. Dann gibt es noch eine Familie, die quasi, oder so eine Sippschaft, die so ein bisschen mit fahrenden Wohnwagen rumfahren, die irgendwie auch so ein bisschen gangstermäßig unterwegs sind. Also es gibt die verschiedensten, eine russische Autodiebin irgendwie gibt es noch. Also es gibt eigentlich so die Prototypen an krassen Gangstern und Verbrechern werden in der Serie irgendwie dargestellt und es ist alles geil inszeniert mit cooler Hip-Hop-Mucke stellenweise, cool geschnitten, Parallelmontagen und cool gespielte Charaktere und ich hatte echt einen Riesenspaß. Ob es eine zweite Staffel gibt, weiß ich nicht, endet ein bisschen offen. Ich spoilere es jetzt nicht, keine Angst. Ich finde es aber für alle Guy Ritchie-Fans, der ja auch Bube, Dame, König, Gras und noch viele andere geile Filme gemacht hat, auf jeden Fall sehenswert. Und gerade wenn du den Film öfters gesehen hast, guck dir diese Serie an. Also die ist, ich habe sie sehr, sehr groß gefeiert und Riesenspaß damit gehabt. Und was hat sie denn eigentlich so auf Rotten Tomato? 73% bei 44 Reviews. Ja, also schon ganz solide. Ich fand es tatsächlich schon besser noch, als die bei Rotten Tomatoes wegkam. Und ja, auf jeden Fall anschauen, lustig erzählt, 8 Episoden, sehr kurzweilig.
Ja, also tatsächlich.
Nicht ganz unbrutal, aber ja.
Ja, ich finde viele Guy Ritchie-Filme tatsächlich ganz cool. Also der Gentleman fand ich richtig gut, die Sherlock Holmes-Filme finde ich ganz gut. Codename Uncle habe ich mir vor kurzem angeschaut, den fand ich auch gut. Also
auch sehr gut.
Ich mag den als Schauspieler, als Regisseur und vor allem bei The Gentleman ist halt der Cast einfach, also bei dem Film mit Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Colin Farrell und Hugh Grant. Das ist einfach so, die sind einfach so geile Schauspieler auch und die ihre Rollen auch so geil machen. Also ich schätze, da werde ich The Gentleman auch in die Serie mal reingucken, weil die Story an sich ist auch einfach abgefahren und dieses ganze englisch-irische Landleben-Dings da ist auch alles irgendwie ganz cool.
Bei Guy Ritchie fällt mir noch ein, unbedingt die Filme Cash Truck und The Covenant gucken. Cash Truck ist ein knallharter Jason Statham-Actionfilm, also der ist,
den habe ich auch gesehen,
krass,
der
war
auch
nicht geil, finde ich. Und Covenant ist ein Kriegsfilm, auf einer wahren Geschichte basierend, der hat mich auch ziemlich bewegt, muss ich sagen. Denn
der Pakt steht bei mir definitiv noch auf der Liste.
Ja, den sollte man geguckt haben.
Genau, also auch da noch Guy Ritchie drin. Gehen wir ganz weg von Filmen. Wir kommen zu einer App. Filmst du viel mit deinem Handy? Du fotografierst mehr, gell?
Jein, also natürlich klar, die Familiensachen filme ich und was soll ich denn sonst damit filmen eigentlich?
Weiß ich nicht.
Ich filme ja auch nichts mit meiner Kamera.
Ja, also prinzipiell ist es so, dass du natürlich sowohl bei Fotos als auch bei Videos sind halt die Standardkameras, die Standardkamera-Apps, die auf den Telefonen installiert sind, nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange. Also du kannst sowohl auf einem iPhone als auch auf vielen Android-Telefonen halt mehr aus den Kameras rausholen, wenn du die entsprechenden Apps benutzt. Und da gibt es eben gerade so Pro-Kamera-Apps, wo du dann zum Beispiel auch die Belichtungszeit und solche Sachen manuell besser einstellen kannst als du es mit den Original-Apps machen kannst. Und sowas gibt es eben auch fürs Filmen. Und nachdem ich mit der Firma auch schon mal Kontakt hatte, weil ich auch schon Equipment von denen hatte und wir hier schon öfter über Blackmagic Hardware auch gesprochen haben, sei an der Stelle angemerkt, Blackmagic hat eine, soweit ich das gesehen habe, kostenlose App seit einem Jahr draußen fürs iPhone. Also wenn du filmen möchtest oder öfter mal filmst mit deinem iPhone, geh mal in den App Store und schau dir die Blackmagic Camera App an. Und das ist jetzt eben so, was ist jetzt der Newswert an dem Aspekt? Der Newswert ist, es gibt jetzt auch für Android diese App.
Stimmt.
Allerdings ist die limitiert auf bestimmte Modelle. Also wenn ihr eines der neueren Spitzenmodelle habt, also ein Google Pixel 8 und ich habe es heute auf dem Telefon vom Praktikanten, der hat einen Google Pixel 8a, bei dem ist sie verfügbar, dann für das Pixel 8, Pixel 8 Pro, für das Samsung Galaxy S24 Ultra zum Beispiel, für solche Telefone gibt es. Tatsächlich bekomme ich die App nicht im App Store angezeigt für mein Telefon. Also ich habe ein OnePlus 9 Pro, das ist schon ein paar Tage älter, also ich glaube aktuell sind wir bei OnePlus 12 oder sowas. Dafür gibt es sie nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich sie nochmal anderweitig irgendwie sideloaden oder sowas und das macht Sinn. Aber prinzipiell, wenn ihr ein neueres Telefon habt, das Einzige, was uns wirklich aufgefallen ist, wenn man nach Blackmagic Kamera App sucht oder Blackmagic Kamera sucht, ist es nicht die oberste App, die angezeigt wird, sondern die ist irgendwo auf Position 5 oder 6, weil da erst noch andere Kamera-Apps kommen. Aber wenn ihr viel filmen wollt und dabei bessere Qualität erzielen wollt und auch mehr Einstellungsmöglichkeiten haben wollt, egal ob auf einem neuen Android-Telefon oder auf einem aktuellen iPhone, dann solltet ihr mal einen Blick auf die Blackmagic Kamera-App werfen.
Habe ich gehört, auch ja.
Genau, die machen, wie sind wir auf Blackmagic gekommen? Also ich bin auf die gekommen, weil die halt einfach wir haben früher fürs Livestreaming hatte ich von denen einen Videokonverter, so eine Breakout-Box, die war damals verhältnismäßig günstig und hat einen echt guten Job gemacht. Und jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber DaVinci Resolve ist doch auch von Blackmagic, oder?
Ja, es haben sich aber gekauft. Also es ist nicht von ihnen entwickelt, sondern die haben sich das quasi gekauft und das Produktportfolio mit aufgenommen, weil sie aber halt keine Software hatten.
DaVinci? DaVinci ist ein Video, eigentlich ein Color-Grading-Tool, mit dem man aber auch problemlos Videoschnitt machen kann und zwar auf einem sehr professionellen Level. Also ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, DaVinci Resolve steht auf einem Level mit Premiere von Adobe und Final Cut von Apple und ist aber an sich erstmal kostenlos. Also es gibt eine Pro-Version für $500 oder 500 Euro oder sowas, aber die ist schon sehr, sehr, sehr advanced. Also bis du an die Limits von der Free-Version hinkommst, da bist du schon irgendwo in einem ganz weit fortgeschrittenen Bereich.
Blackmagic hat es halt geschafft, relativ gutes Broadcast-Equipment zu einem vernünftigen Preis anzubieten. Nicht mehr diese horrenden Zehntausende, Hunderttausend Euro Preise, sondern gutes Equipment von Breakout-Boxen, wie du es hattest, dann Messgeräte und auch eben Kameras. Die Blackmagic-Kameras, die auch echt vernünftige Qualität liefern, mit denen auch Kinofilme teilweise gedreht worden sind. Also schon echt sehr vernünftig. Und Resolve war dann eigentlich nur der logische Schritt, dass man auch in die Softwaremarkt einsteigt, um dann eben auch die Produkte zu nutzen zusammen mit der Software. Sie bieten schon echt ganz coole Sachen an. Ja.
Habe ich so ein bisschen den Eindruck, die sind das für Broadcast, also die machen eben Broadcast-Equipment, gutes Zeug zu einem vernünftigen Preis, genauso wie Red, dieser Kamerahersteller, halt auch irgendwann einfach hingekommen ist und hat vernünftige Kameras gebaut, auch zu einem guten Preis. Ne? Also Red ist ja so ein bisschen, finde ich immer so der Herausforderer von Arri oder sowas, die Kameras bauen, die wirklich sehr nah rankommen oder teilweise eben auch ernsthafte Konkurrenten sind, aber für ein Drittel vom Preis oder so.
Ja, man muss aber auch sagen, das war eine Zeit lang so, dass man gedachte, Red wird Arri den Rang ablaufen, aber es ist so, ich würde sagen, es gibt Studien, jedes Jahr zur Oscar werden die veröffentlicht, 80% aller Kinofilme sind mit Arri-Kameras immer noch gedreht, weil einfach Software-Support, Hardware-Support und nahtlose Workflows mit Arri besser funktionieren, als es bei Red ist. Bei Red kann man für Indie-Produktionen, die nicht so viel Kohle haben, die nutzen die, weil die was rausholen, aber da ist halt mehr hemdsärmliche Arbeit erforderlich, damit du das hinbekommst mit den Workflows. Bei Arri hast du halt ein Riesenunternehmen, das dahinter steht, da rufst du wirklich jemand an. Ich habe ein Thema hier, funktioniert nicht am Set, Da kannst du nicht dann in Foren dich durchlesen und sagen, ja, wie könnte es denn funktionieren, irgendwie Patches oder so, und das muss hinhauen.
Auf der anderen Seite sind natürlich durch die niedrigeren Investitionskosten die semi-professionellen oder professionellen Content-Creator da deutlich, also du findest mehr hochqualitatives Material auf YouTube, weil es einfach sowas gibt. Finde ich. Also MKBHD dreht mit Red-Kameras, wenn mich nicht alles täuscht. Dann Devin Graham, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein Content-Creator, der Lindsay Sterling damals am Anfang die ganzen Videos gedreht hat. Ich glaube, dass der auch unterdessen auf Red-Kameras arbeitet und sowas. Das sind halt Leute, die vielleicht nicht das Equipment oder nicht die Kohle im Hintergrund hätten und große Arri-Kameras zu kaufen und dafür halt mit solchen Kameras doch ziemlich geiles Zeug einfach abliefern. Aber gut, viel Technik. Machen wir eine musikalische Pause. Du hast uns was mitgebracht.
Richtig, und zwar wieder von Curse, hatte ich schon in der letzten Ausgabe, aber es ist einfach so gut, was der Junge veröffentlicht. Hey Junge, was sage ich denn? Der ist ein Jahr älter als ich, also von dem her. Naja, auf jeden Fall 1994 heißt der neue Track, der zweite Single-Release aus dem aktuellen Album, das im September kommen wird. Es geht um seine Jugend, wie unbeschwert 1994 alles war, wie er quasi angefangen hat zu rappen, erzählt so die Geschichten. Es ist total witzig, es ist kein schwerer Track, das ist ein cooler Sommertrack und den hören wir uns jetzt mal an.
Verwitterte Sommermöbel im Abendnebel. Wir sitzen zwischen den Stühlen auf Kissen im Garten Eden. Die rote Glut unserer grünen Blüten in weißen Papers kreisen wie Glühwürmchen und halten im Moment die Welt.
Und da sind wir wieder.
Genau, das war 1994 von Curse, aus rechtlichen Gründen leider jetzt nur auf Lora München zu hören. Ich habe es in den Shownotes verlinkt, hört es euch unbedingt an. Ist ein schöner Sommertrack mit positiven Vibes.
Und ich habe ein bisschen KI für euch. Also nicht, dass wir das heute schon ein paar Mal gehabt hätten.
Kein Podcast ohne KI.
Genau. Ja, das muss ja unterdessen. Ist ja jetzt alles KI. Vor 2 Jahren war alles Blockchain, davor war alles Big Data, jetzt ist alles KI und AI und Machine Learning. Ich gestehe, ich bin kein großer ChatGPT-Nutzer. Ich bin Gemini-Nutzer tatsächlich. Wenn ich Fragen habe und ich irgendwo was mache, dann mache ich das normalerweise mit Gemini von Google. Also ich habe irgendwann mal eine Einladung zu Bard bekommen, was ja der Vorgänger war, und habe dann Bard halt immer offen gehabt. Und jetzt tendiere ich einfach dazu, Gemini zu nutzen. Frag mich nicht warum, es ist einfach so. Es ist mir einfach sympathischer irgendwie von den Antworten her, das passt einfach irgendwie.
Und du unterhältst dich also lieber mit Gemini als mit ChatGPT.
Genau, vor allem, weil auch die Thematik ist, dass natürlich durch das, dass ich Android-Nutzer bin, auch in dem Google Assistant, den du auf dem Telefon hast, auch dort zählt jetzt Gemini Einzug. Das heißt, ich habe es jetzt auch so umkonfiguriert, dass zum Beispiel die Power-Taste, wenn ich die festhalte, also ich habe früher den Assistant nicht so viel benutzt, ich benutze ihn auch immer noch nicht so viel, aber ich habe den jetzt quasi auch auf der Schnellwahl, dass ich halt so, wir sind in Barcelona unterwegs, laufen an einem Schild vorbei und da steht halt irgendwie die Olympischen Spiele, dann ist halt so, hey, wann waren die Olympischen Spiele in Barcelona? Und dann kommt halt die Antwort, solche Geschichten. Hey, wie viel Einwohner hat Barcelona eigentlich? Sowas, solche Wissensfragen, Geschichten. Das mache ich halt jetzt auch gerne auf dem Handy. Und du hast das halt dann alles gesammelt. Und das Wichtige an diesen ganzen AIs ist ja immer der Datenbestand, auf den die zugreifen können. Und das ist halt eine Sache, die mir bei ChatGPT halt in der freien Version tatsächlich immer wieder Probleme macht, vor allem für meinen Job. Weil ich natürlich teilweise aktuelle Sachen brauche, also mach mir einen Vorschlag, fasse mir eine bestimmte Seite zusammen oder sowas. Und wenn dann der Datenbestand von ChatGPT in der Chat-Version, die ich habe, halt 2021 ist oder 2022 ist, ist das für mich ein Problem, weil wenn wir mit Webseiten arbeiten, die sind seitdem 8-mal überarbeitet worden oder sowas, dann bringt mir halt die Zusammenfassung nicht so viel, wenn das ein alter Datenbestand ist. Und deswegen ist halt die Aktualität der Daten sehr, sehr wichtig. Und wir arbeiten ja, oder viele von uns arbeiten ja auch mit Google-Produkten, also sei es Gmail oder Google Maps oder Google Flüge und solche Geschichten. Und jetzt unterdessen ist es halt auch in Deutschland verfügbar, dass Gemini auf andere Dienste zugreift. Und ich habe das heute mal getestet. Also zum Beispiel, such mir bitte in den nächsten was ist der billigste Flug von München nach Alicante in den nächsten 2 Wochen? Und dann kommen halt wirklich, dann steht er auch wirklich dabei, Google Flüge, und dann listet er die auf und sagt hier, für 123 Euro kannst du mit dieser Fluggesellschaft an dem Datum dahin fliegen. Und der Rückflugpreis ist auch schon inbegriffen, so in der Richtung. Also das funktioniert. Ich habe dann Google Maps ausprobiert, tatsächlich mit, wie weit ist es vom Flughafen Alicante bis zur Straße XY. Da hat er dann tatsächlich die Straße nicht gefunden, und dann habe ich die Querstraße genutzt, und dann hat er mir wirklich gesagt, ja, da fährst du bei aktueller Verkehrslage 23 oder 30 Minuten für 25 Kilometer. Hier hast du den Ausschnitt aus Google Maps, und er sagt dir auch, auf welchen Dienst er zugreift. Und da hast du jetzt unterdessen die Integrationen für, ja, lass mich kurz, dass ich jetzt nichts Falsches sage, also laut stadtbremerhaven.de, also laut Cashys Blog, hat Gemini, wenn du es einmal verknüpfst, Zugriff auf Google Maps, Google Flüge, Google Hotels, YouTube, Gmail, Google Drive und Google Docs. Und das ist natürlich eine coole Geschichte, weil du zum Beispiel, wenn du ChatGPT, es gibt ein ChatGPT-Plugin für Google Docs. Also ich habe auch schon mit Excel-Tabellen rumgespielt, wo ich dann automatisierte Bearbeitungen und Berechnungen habe. Also so Sachen wie, wir liefern SEO-Optimierungen an einen Kunden und wir optimieren mehrere Sprachen, also Französisch, Italienisch, Spanisch, die mein Ansprechpartner hier in Deutschland nicht spricht. Wir haben einen Muttersprachler, der optimiert das. Oder die optimiert es. Und der hier in München, der kein Spanisch spricht, muss es halt freigeben. Und so haben wir dann zum Beispiel auch unsere Tabellen oder unsere Vorlagen einfach mit AI-Unterstützung quasi aufgemöbelt. Also wir haben immer Stand vor der Optimierung und nach der Optimierung. Und da kommt dann einfach ein Feld dazu, wo automatisiert übersetzt wird. Vorher mussten unsere Freelancer das per Hand machen. Die hatten halt dann ein Feld, und dann haben sie halt den spanischen Text in Chat in DeepL kopiert und dann die Übersetzung ins Deutsche da rein kopiert. Und mit ChatGPT kannst du das halt einfach in Google Drive implementieren, sodass der dir automatisch die Übersetzungen reinbaut. Dann fällt halt manuelle Arbeit weg. Und dafür brauchst du aber bei ChatGPT einen Bezahl-Account, weil du das nur über die API machen kannst. Nicht über das, okay. Also über GPT-4, nicht über ChatGPT. Das sind ja zwei unterschiedliche Dienste. Es gibt ChatGPT, das ist diese Chatmaske, und es gibt GPT, die du auch per Schnittstelle ansprechen kannst. Und mit dieser Schnittstelle geht das eben. Und wenn das jetzt mit Gemini besser, schneller, kostenlos funktioniert und besser integriert ist, weil du kein Plugin brauchst, ist das für uns natürlich auch cool.
Glaube ich.
Genau. Also das ist tatsächlich eine schöne Sache. Und ich habe nichts gegen GPT, ich habe nichts gegen OpenAI, wirklich gar nichts. Für mich ist es einfach eine Convenience-Geschichte. Ich bin mit Gemini sehr zufrieden, und für mich fügt sich's besser in meinen Alltag ein. Deswegen kann ich euch nur sagen, hey, es ist besser geworden. Wenn ihr mal Lust habt, das zu probieren, oder wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, probiert auch mal Gemini aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit kommen wir zu kloppenden Monstern.
Richtig. Hast du jetzt schon die Serie Monarch gesehen?
Nein, tatsächlich nicht. Sie steht auf der Watchlist, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Aber ich bin ein großer Fan von diesem ganzen
Monsterverse.
Ja, von diesem Monsterverse tatsächlich.
Ja, also, ich habe ja über Monarch schon positiv berichtet. Das ist die Apple TV Plus Serie, die sich um die Geschichte der Firma Monarch dreht, die quasi die Menschheit vor der Vernichtung durch Godzilla und Co. Bewahren will.
Der ist ganz lieb, der tut niemandem
was. Ja, und da gibt es ja jetzt immer wieder Kinofilme. Der neueste ist Godzilla x Kong, und beide sind ja als Buddies, also Godzilla und Kong, also sie sind so halb Buddies. Eigentlich
seit dem
sich,
Film Godzilla vs. Kong, genau, sind sie nämlich am Ende Buddies. Was, ja, also diese Namensgebung von
wirklich
den Filmen ist einfach so bekloppt.
Sie sind es nicht wirklich. Also sie hassen sich eigentlich immer noch, aber sie hassen die anderen noch viel mehr, und deswegen tun sie sich zusammen. Und es gibt ja, und das ist kein Spoiler, weil wenn man den Trailer guckt, checkt man das, es gibt quasi eine Welt unter unserer Welt, die quasi upside down ist irgendwie. Und da gibt es quasi wie, und ein, also wenn die Erde eine Höhle ist, da leben diese ganzen übergroßen Affen, Gottesanbeterinnen, Riesenechsen und sonst irgendwas. Und Godzilla x Kong, ich ziehe es mir halt auch immer rein, weil ich es irgendwie witzig finde, aber hey, sorry, Godzilla x Kong ist wirklich so ein Mumpitz, obwohl der relativ gute Ratings hatte. Also, weiß jetzt gar nicht, 6,5 auf IMDb, und ich habe so eine Regel, unter 6 gucke ich nichts, und wenn es mich interessiert, ab 6 kannst du es gucken. Aber wirklich, der Film ist so ein Schmarrn, vollkommen überdreht, Sie haben, glaube ich, so sich ein bisschen bei Marvel abgeguckt. Man muss jetzt unbedingt lustige Musik, so alte, die haben dann mittendrin so alte 80er Jahre und 70er Jahre Songs eingebaut. Ich weiß es gar nicht, ob es von A-ha war oder von Alphaville oder von irgendwelchen anderen Bands. Und dann fliegen die da mit dem Raumschiff rum, ein paar dumme Sprüche von den Hauptdarstellern, die versuchen witzig zu sein. Und dann wird nur Monster gekloppt die ganze Zeit. Und da wirkt wirklich die Serie Monarch dagegen wie eine wissenschaftliche Abhandlung.
Ja, weil da kommen da wird ja keine erklärt, Monster vor. Ne?
Da geht es ja eigentlich hauptsächlich um die Firma Monarch. Und die Monster sind das Beiwerk. Und also den Film kann ich wirklich nicht empfehlen. Das ist echt ein Unsinn. Also wenn man drauf steht, kann man sich das mal anschauen. Man kommt auf seine Kosten, weil wirklich viel explodiert. Es wird viel geschossen. Es wird viel Action. Aber mit stumpfer Handlung und stumpfen Ansagen irgendwie und halt auch, finde ich, ich fand's echt teilweise fremdschämen. Peinlich. Fand's wirklich peinlich teilweise.
Ja, also ich muss ja sagen, ich fand den ersten Godzilla-Teil fand ich echt gut. Ich fand auch King Kong gut. Also King Kong Skull Island hieß der, glaube ich.
Den fand ich auch gut.
Dann kam, glaube ich, Godzilla 2. Der war schon so, ja, okay, dann kam Godzilla vs. Kong, den habe ich auch noch gesehen. Und das war aber schon so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt stellenweise schon so ein bisschen aufgesetzt. Ich glaube, ich werde ihn mir trotzdem irgendwann mal.
Ich denke mir auch, du wirst ihn anschauen, weil du magst dann einfach dieses Monsterverse. Aber also wirklich, den brauche ich, also das brauche ich nicht mehr, wenn das so weitergeht. Ich fand ihn auch nicht so geil gemacht, irgendwie von den Visual Effects. Manchmal sieht es extrem künstlich aus, alles. Und ja, ihr seht schon, ich will eigentlich auch gar nicht mehr dazu sagen, weil es irgendwie ein ziemlicher Krampf war.
Alles klar.
Ja.
Dann habe ich jetzt noch was für euch, was eher aus der wissenschaftlichen Richtung kommt. Nämlich, können wir die Dunkelflaute besiegen? Also,
was ist denn die Dunkelflaute?
Die Dunkelflaute ist, wenn die Sonne nicht scheint, also wenn es bewölkt ist oder halt dunkel im Winter und kein Wind geht. Also wenn quasi weder Sonnen- noch Windenergie möglich ist. Das ist die Dunkelflaute und das ist quasi der Albtraum der erneuerbaren Energien, weil dann sitzen wir quasi im Blackout. So, und was hilft dagegen? Es hilft einmal natürlich konventionelle Kraftwerke, weil ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk kannst du halt hochfahren, wie du lustig bist. Das Problem ist, dass die halt alle irgendwie so ihre Macken haben. Also die sind Gaskraftwerke sind teuer und stoßen CO2 aus. Kohlekraftwerke stoßen verdammt viel CO2 aus. Atomkraftwerke sind teuer und Müll ist halt irgendwie auch scheiße.
Atommüll? Mhm.
Ja, genau, der ist halt auch nicht so toll. Und Atomkraft ist halt einfach echt schweineteuer. Aber gut, was soll's. Deswegen die Erneuerbaren, womit man es auch überbrücken kann, sind halt so Sachen wie Speicher, Wasserkraftwerke. Also das funktioniert, wo du halt so einen Stausee volllaufen lässt und den dann ablaufen lässt. Aber den kannst du auch im Dunkeln ablaufen lassen tatsächlich. Oder halt Batteriespeicher. Also riesige Lithiumbatterien oder was auch immer Batterien, die du halt auflädst, wenn zu viel Strom da ist und dann leer laufen lässt, wenn wenig Strom da ist. Und dafür, um das mal so in Relation zu setzen, weil du sprichst halt, also zu Hause sprichst du von einem Kilowatt, das du verbrauchst und aber so mehrere, aber dann kommt halt Megawatt, das ist dann 1000 Kilowatt und dann halt Gigawatt, das ist dann halt 1000 mal 1000 und dann sprechen wir irgendwann über Terawatt, was halt so die Größenordnungen sind, in denen dann so Stromverbräuche auf Landesebene gemessen werden und das ist dann sehr schnell sehr wie soll ich sagen, weit weg, weil es einfach sehr große Zahlen dann sind. Und es gibt jetzt tatsächlich von EcoStore eine ganz nette Webseite, die habe ich euch verlinkt in den Shownotes auf sag-was.com. Da könnt ihr mal so durchspielen und könnt euch quasi so Werte vorgeben lassen. Also da kannst du sagen, okay, nimm mal die Realwerte von dem letzten Jahr. Dann kannst du dir auch das Wetter einblenden lassen. Also du kannst wirklich sagen, okay, die haben, glaube ich, die Wetterwerte von 2020, 21, 22 und 23. Da kannst du halt also ein beliebiges Jahr auswählen. Dann kannst du sagen, ich möchte gerne die Realwerte haben, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien ist, also Stand 2023 oder Stand Ziel der Bundesregierung bis 2030 oder bis 2050. Dann werden die Werte quasi, wir haben so und so viel Gigawatt installierte Variante Onshore-Wind, Offshore-Wind, Photovoltaik und sowas haben wir drin. Und dann kannst du sagen, mit Batteriespeicher, ohne Batteriespeicher, und dann zeigt er dir eben genau das Wetter an und dann siehst du, wo ist eine Dunkelflaute, wo halten die Batterien wie lange, und dann siehst du immer den Vergleich. So viel haben wir an Kraftwerksleistung gebraucht mit, also ohne Batterien, und wenn wir jetzt Batterien in dem und dem Maße einbauen würden, könnten wir das Ganze so und so. Also auch diese Thematik, wir haben halt, wenn Sonne scheint, dann sind halt alle Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen auf Vollgas. Und wenn wir den Strom dann gerade nicht brauchen, dann verschenken wir den halt oder jagen ihn irgendwo in die Erde oder schaltdrosseln halt die Anlagen. Und da steht halt dann auch dabei, wie viel Strom du im Prinzip verschenkt hast im Rahmen eines Jahres, weil du ihn nicht wegnutzen konntest. Also wenn nachts irgendwie der Wind ordentlich losgeht in den Offshore-Anlagen und die kriegen den Strom nicht los, dann ist er halt einfach weg. Und wenn du Batterien hast, dann lädst du halt einfach nachts deine Batterien, und genau. Also das ist halt, das ist ganz interessant, wenn sich jemand von euch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen will, so wie dramatisch ist denn dieses Thema Dunkelflaute eigentlich, wenn wir nur ordentlich in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Da habt ihr ein ganz gutes Argument um Onkel Dieter, der sagt, Kohlestrom ist das einzig Gute auf diesem Planeten, dann mal zu sagen, dass die Blackout-Angst doch nicht so hoch sein muss, wenn man nur das einfach konsequent ordentlich mal durchzieht. Ne? Also so fürs nächste Kaffeekränzchen quasi. Und damit kommen wir zum Thema KI als Autor. Wir können testweise den nächsten Podcast mal komplett schreiben und einsprechen lassen von AI, dann schauen, ob die besser ist als wir.
Wir können ja echt tatsächlich mal einen Prompt setzen und sagen, ChatGPT, mache einen Podcast mit Geek-Themen, beinhaltet sollen Serien, Filme, Games, Technik, Wissenschaft und KI sein, und schauen, was bei rauskommt. Fände ich eigentlich ganz witzig.
Ich habe tatsächlich eine Software, mit der ich auch schon komplette Videos gemacht habe, also die animiert Charaktere und du gibst quasi nur den Text ein und die erzeugt das Audio dazu und animiert einen Charakter. Also die haben reale Schauspieler eingescannt und da kannst du auswählen, wen du gerne hättest. Männer, Frauen, alle Hautfarben, und dann kannst du zwischen, keine Ahnung, also die unterstützt 40 verschiedene Sprachen oder sowas.
Dann kann ich dir meine Sprache zur Verfügung stellen. Ich spreche nur wahrscheinlich 5 Sätze ein. Dann weiß die KI schon, wie sie meine Stimme generieren kann. Und dann kannst du zukünftig den Podcast mit der KI machen.
Wahrscheinlich brauche ich dich nicht mal was einsprechen lassen, sondern gebe denen einfach die Tonspur von dir von den letzten 3 Podcasts. Mhm.
Gut, also es war die letzte Ausgabe, hat mich gefreut. Ich komme zu einem Kinofilm. Und zwar hat der Filmemacher Peter Luisi ausprobiert, mit ChatGPT-4 ein Drehbuch schreiben zu lassen. Und die ersten Ergebnisse waren schon so verblüffend. Also er hat es einfach mal mit dem Prompt versucht: Schreib einen Plot für einen Spielfilm, in dem ein Drehbuchautor feststellt, dass er weniger gut ist als eine artifizielle Intelligenz. Das war der Prompt. Und der erste Entwurf dieses Drehbuchs war schon so krass für ihn, dass er gesagt hat, das mache ich jetzt komplett. Und er hat ein komplettes Kinofilm-Drehbuch von einer KI schreiben lassen. Das heißt The Last Screenwriter. Der Inhalt ist der Prompt, den ich gerade genannt habe. Und dieser Film wurde verfilmt, tatsächlich. Hat Filmförderung auch bekommen von diversen Institutionen. Und zwar Züricher Filminstitut, Spotlight Media Productions AG aus der Schweiz, SRG, also Schweizer Fernsehen, Schweizerische Eidgenossenschaft, Konföderation, bla bla bla. Egal. Ich habe in den Shownotes auch die Webseite verlinkt. Und eigentlich hätte der Film diese Woche, wir zeichnen in der letzten Juniwoche auf übrigens, in London seine Filmpremiere haben sollen. Letzte Woche hätte die sein sollen. Die wurde aber abgesagt, wegen vielen Protesten auch aus der Industrie irgendwie.
Ach Gott.
Ja, die haben halt alle Angst um ihre Jobs und so. Der Film wird ab nächster Woche, also ab dem 3.7., kostenlos verfügbar sein im Netz. Ich werde ihn mir anschauen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und muss sagen, sieht nicht schlecht aus. Sie haben auch darauf verzichtet, was gang und gäbe ist bei Filmen, dass man vor Ort am Set ja nochmal das Drehbuch irgendwie anpasst, wenn man sagt mit dem Schauspieler und mit dem Kameramann, ey, die Szene würde so besser aussehen, oder lass uns den Dialog ein bisschen anpassen, um eben das Drehbuch von der KI nicht zu verfälschen. Sie haben es ein bisschen gekürzt, weil es ein bisschen zu ausführlich war, aber ansonsten ist es 1:1 das, was ChatGPT ausgegeben hat. Und ich hatte gehofft, dass der Film, ursprünglich hieß es am 27. kommt er, hätte mir aber auch nichts gebracht, weil es morgen ist. Ich hätte ihn gerne vorher noch gesehen, um wirkliches Feedback zu geben, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und Feedback geben, wie er denn wirklich geworden ist, weil ich finde das Thema sehr spannend.
Du hast gesagt, GPT-4 ist
ja,
das, ne?
4.0, ja,
sag genau. Ja, ja, weil lustigerweise, wir haben auch ein, also ich bin, das mag auch nochmal ein Unterschied sein, weil das in Englisch wahrscheinlich ist.
Das
ursprüngliche,
der Film oder Drehbuch.
Das ursprüngliche Drehbuch
das auf weiß Englisch ich jetzt war. Nicht. Ja.
Wir haben sowas nämlich gemacht mit, wir haben mit einem Kunden zusammen ein Buch über Olivenöl geschrieben.
Aha.
Genau. Also wir haben mit auch wieder so eine Plattform, eine AI-Plattform, die heißt Designer, wo die quasi auch eine AI-Writing-Tool mit implementiert haben. Also da gehst du halt hin und sagst quasi, du möchtest ein E-Book schreiben über Thema XY, Zielgruppe die und die. Und dann schlägt er dir erst ein Inhaltsverzeichnis vor, dann kannst du das Inhaltsverzeichnis quasi anpassen und dann gehst du so Step by Step durch und dann fällt halt hinten ein 70 Seiten E-Book raus.
Krass.
Ja, die Qualität von dem E-Book ist allerdings nicht so zufriedenstellend. Also wenn du einzelne Kapitel liest, weil dich einzelne Kapitel interessieren, dann wirst du da ganz interessante Informationen rausziehen und das ist auch okay. Wenn du aber das gesamte Buch von vorne bis hinten liest, dann wirst du feststellen, dass sehr häufig Textdopplungen sind und das ist, also es ist nicht so schön von vorne nach hinten zu lesen. Es ist kein guter Roman, es ist halt ein Sachbuch über Olivenöl. Wie gesagt, es war ein Versuch, das hat mich insgesamt 15 oder 20 Minuten gekostet und umgerechnet 7 oder 8 Euro, weil ich natürlich die Prompts zahlen muss, die ich bei ChatGPT verbrauche. Also letzten Endes, dafür war es schon echt cool. Es ist eine gigantische Basis, auf der man aufbauen könnte. Es kann noch besser werden. Ich habe es jetzt auch seit einem Dreivierteljahr nicht mehr neu probiert. Aber gerade auch im wissenschaftlichen Bereich höre ich von Kollegen, die öfter mal Peer-Reviews machen oder auch Arbeiten von Studenten korrigieren, dass das nochmal ein Riesenproblem wird mit dem ganzen Ding, weil die halt jetzt schon, also wenn du ein bisschen was öfter mal liest, dann merkst du, wenn es eine AI geschrieben hat, gerade wissenschaftliche Arbeiten, und du findest unterdessen teilweise schon reviewte Journal-Beiträge, die halt offensichtlich AI geschrieben sind, und das macht halt dann irgendwann auch echt nicht mehr so viel Spaß, wenn du dann jedes Mal den gleichen AI-Scheiß liest.
Ja, es ist, wird ein Thema werden.
Ja, definitiv. Also
wenn es schon ist.
Ja, wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein ultra spannendes Thema. Den, wenn es heißt, der wird kostenlos sein, wird es den dann irgendwo
im Netz?
Wird er auf YouTube stehen oder weißt du das? Oder?
Ich denke auf der Webseite.
Auf der Webseite.
Ich denke, dass es ein YouTube-Link ist dann. Ja.
The Last Screenwriter. Hast du da den, du hast da den Trailer verlinkt wahrscheinlich, oder?
Ich habe die Webseite.
Ah, die Webseite verlinkt. Die komplette Webseite. Okay. Ah, ja, okay, dann weiß ich ja, wo ich gucken muss. Ja. Den Trailer gibt's schon. Der Cast, okay, das ist. Ich bin gespannt. Also den werde ich mir dann wahrscheinlich auch reinziehen, weil das ist ja echt mal, das ist echt ein interessantes Thema. Und das, finde ich, dominiert momentan einfach wirklich alles, weil sich da bei uns wieder mal sehr viel ändern könnte in den nächsten Jahren.
Absolut.
So. Haben wir sonst noch Themen?
Nein.
Dann sind wir heute wirklich tatsächlich mal ein bisschen früher fertig als sonst und danken euch für eure Aufmerksamkeit.
Genau.
Und
empfehlt uns
wünschen
weiter.
Euch eine gute Zeit, einen schönen Sommer, empfehlt uns weiter und genau, wir freuen uns auch über eure Bewertungen und
abonniert uns auf Audible und Amazon, wenn es dann geht.
Und alles andere sagt euch der Andi im Outro, das ihr jetzt hört. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.